Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Die Predigt ist heute Gottes Wort in Psalm 90. Schlag also gerne Psalm 90 auf. Wir hören auf Gottes lebendiges Wort in Psalm 90. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht. Ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit, bist du Gott. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst: Kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nacht war. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf. Wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun, das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn, wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz. Unser Leben wird 70 Jahre, und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsam und Nichtigkeit, denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Kehre zurück, o Herr. Wie lange noch? Und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und das Werk unserer Hände fördere du für uns. Ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Was muss ein Mensch wissen, um wirklich weise zu leben? Wir wissen wahrscheinlich, dass Weisheit weitergeht als Wissen. Ein einfaches Beispiel aus dem Alltag. Ja, wenn der Backofen mir anzeigt, das sind 200 Grad, und meine Erfahrung macht daraus eine Information, 200 Grad, das ist sehr heiß, das ist ziemlich heiß. Und mein Wissen sagt mir, wenn ich da jetzt etwas hineinstelle, dann wird es gebacken. Aber Weisheit sagt mir dann auch, und Weisheit geht weiter als nur Wissen, ich ziehe am besten Handschuhe an, wenn ich da jetzt etwas reinstelle oder wenn ich irgendwo dagegen komme. Weisheit geht weiter als Wissen. Also Weisheit ordnet Wissen richtig ein, wendet es verantwortungsvoll an. Die entscheidende Frage ist aber, was brauche ich? Welches Wissen brauche ich, um Weisheit anwenden zu können? Was ist also die Grundlage der Weisheit, welches Wissen ist dafür, muss dafür vorhanden sein? Und Psalm 90 sagt uns genau das. Bei Psalm 90 geht es darum, wie wir ein weises Leben führen können. Das sagt uns Vers 12. Und es ist ein Gebet von Mose. Und dadurch, dass es ein Gebet von Mose ist, ist es vermutlich einer der Psalmen, oder wahrscheinlich sogar der Psalm, der älteste der Psalmen ist. Vieles spricht dafür, dass dieser Psalm geschrieben worden ist in der Wüstenwanderung vom Volk Israel. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ja eine ganz, ganz besondere Situation. Ja, wenn es jemals eine Generation gab, wo wir sagen würden, die hat ihr Leben verschwendet, dann müssen wir sagen, das war vermutlich die Generation von Mose, oder? Die waren vorher in Ägypten, da sind sie aber jetzt nicht mehr, sollten eigentlich ins verheißene Land nach Kanaan, aber da sind sie noch nicht und sie wussten, sie werden dieses Land nie erreichen. Ja, weil sie Gottes Verheißungen nicht vertraut hatten. Die waren schon an der Grenze von diesem verheißenen Land. Sie haben Gott nicht geglaubt und die Konsequenz war, dass sie jetzt 40 Jahre lang gefangen waren in einer Endlosschleife. Die liefen quasi immer in dem gleichen Kreis herum. 40 Jahre lang. Immer derselbe Sand. Immer derselbe Trott. Und jeder wusste, wir laufen hier im Kreis so lange, bis unsere Generation ausgestorben ist. Und die Frage ist, kannst du dir ein sinnloseres Leben vorstellen, als jemand zu sein, der weiß, dass wir jetzt 40 Jahre hier rumlaufen müssen, bis das Leben von uns allen vorbei ist und die nächste Generation weitermachen kann? Und manche von uns halten vielleicht, oder ich würde sagen, in der Gesellschaft sehen wir das immer wieder, die halten die jetzige Zeit für eine sinnlose Zeit. ja, für keine lebenswerte Zeit. Die junge Generation wird ja manchmal vorgeworfen, die verschwendet ihre Zeit. Aber vielleicht ist das gar nicht so verwunderlich, wenn man denkt, wenn man nichts mehr vom Leben erwartet, ja, was soll man denn noch machen? Denkst, die Gesellschaft geht den Bach runter, die Zukunft sieht düster aus. Warum sollte ich mir überhaupt große Hoffnungen machen? Wenn du solche Gedanken hast, dann ist der Psalm 90 ziemlich passend. Weil das kannte schon jemand. Mose hat genauso eine Generation 40 Jahre lang durch die Wüste geführt. Von daher können wir, wenn wir so denken, tatsächlich von diesem Psalm ganz, ganz viel lernen. Aber vielleicht stehst du gar nicht auf der Seite, weil kann ich mich gar nicht mit identifizieren in einer Gesellschaft, die so sagt, alles geht den Bach runter. Ich bin da ganz gegenteilig unterwegs. Ich habe gerade große Dinge in meinem Leben erlebt. Wir haben große Schritte gemacht im Berufsleben oder familiär. Ich freue mich auf das, was kommt. Aber selbst dann ist der Psalm 90 ein passender Psalm, weil er uns an etwas erinnert, was wir vielleicht gerade dann vergessen, weil das Leben gut läuft. Also, Psalm 90 wollen wir uns heute anschauen unter der Frage, was wir wissen müssen, um ein weises Leben zu führen. Und es sind drei Dinge, auf die uns der Psalm hinweist, nämlich auf unsere Vergänglichkeit, die Verse 1 bis 6, die Verse 7 bis 11, auf unsere Sündhaftigkeit und dann die letzten Verse, unsere Bedürftigkeit. Schauen wir uns den ersten Punkt an. Wir erkennen unsere Vergänglichkeit. Das sind die ersten 6 Verse. In dieser Woche, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber das war in den Nachrichten zu lesen, dass die Frau des christlichen Fußballspielers Eduard Löwen im jungen Alter an Krebs gestorben ist. Bei einigen war das auch im WhatsApp-Status zu sehen. Der Fußballspieler ist Christ. Und diese Nachrichten, die erschüttern uns. Die erschüttern uns deshalb, weil diese Frau eine junge Frau ist. Ja, wir würden sagen, das ganze Leben von ihr hatte sie eigentlich noch vor sich gehabt. Und das berührt uns. Aber wenn wir Psalm 90 lesen und aufmerksam lesen, dann stellen wir fest, es geht gar nicht um den frühen Tod. Der Psalm 90 spricht über etwas ganz Grundsätzliches, nämlich über den Tod überhaupt. Das heißt, der Psalm 90 vergleicht nicht die Länge des Lebens eines Menschen mit der Länge des Lebens eines anderen Menschen, sondern was der Psalm 90 macht, er vergleicht die Länge des Lebens des Menschen, selbst ein langes Leben, mit der Ewigkeit Gottes. Das heißt, er stellt das Leben eines Menschen in das Licht Gottes. Und dieser Vergleich macht deutlich, egal ob du jung oder alt stirbst, dein Leben ist kurz. Weil Vers 1 und 2 sagen uns, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest, ja von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also vielleicht können wir uns gar nicht vorstellen, wie ewig Gott ist und dann sagt Mose, ja, okay, stell dir die Berge vor. Und manchmal sehen wir ja Fotos, so Fotos von früher, und wenn die so vor so Bergen gemacht worden sind, dann guckst du auf die Fotos und denkst so, okay, das sind schräge Leute da drauf, so vor irgendwelchen Jahrzehnten, vor Jahrhunderten, aber die Berge sind gleich. Das heißt, es hat sich so vieles verändert, aber die Berge sind immer noch da. Wie alt müssen die Berge sein? Und dann sagt Gott, nein. Und Mose sagt, nein, Gott ist sogar noch viel früher. Was du dir vorstellen kannst, du denkst an die Berge, Gott ist noch viel, viel älter. Berge stehen für uns für Beständigkeit. Ja, aber Mose sagt, die Berge sind nicht das Erste, du bist es, Gott, bevor die Erde stand. Und manchmal müssen wir ja das Alter einer Person raten, oder? Wenn man jemand begegnet, dann sagt die Person, was denkst du, wie alt ich bin? Und wir haben aus Höflichkeit gelernt, lieber reduzieren wir mal ein paar Jahre, damit wir ja nicht auf das Fettnäpfchen treten, jemand älter zu machen, als er ist. Ich kann euch sagen, das kann dir bei Gott nicht passieren. Du kannst bei Gott nicht in das Fettnäpfchen treten, dass du ihn älter machst, als er ist. Doch, das kannst du, weil Gott ist nicht älter, Gott ist immer. Gott ist nicht älter, Gott ist immer. Und er wird auch immer bleiben. Von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Er steht über der Zeit. Und vor diesem Hintergrund spricht Mose über den Menschen. Und der Kontrast kann kaum größer sein. Während Gott ewig ist, ist der Mensch vergänglich. Und Vers 4 heißt es, 1000 Jahre, ne? Denk mal 1000 Jahre zurück, in welcher Zeit wir da leben würden. Da war alles schwarz-weiß, glaube ich. Wollen wir nicht. Ne? Für Gott ist das wie gestern, wie der gestrige Tag, der vergangen ist. Und wie eine Nachtwache. Eine Nachtwache bestand damals aus 4 Stunden. Zu kurz sind 1000 Jahre für Gott. Für uns sind 1000 Jahre eine unvorstellbar lange Zeit. Ne? Wir würden sagen, der Rekord für das längste Leben liegt bei 969 Jahren. Methusalem soll es gewesen sein. Das ist übrigens Methusalem, 969 Jahre. Aber was sind die 969 Jahre im Vergleich zu Gott? Nichts. Wie eine Nachtwache. Ganz schnell sind sie vorbei. Und mit diesem Vergleich zeigt uns Mose, selbst Zeiträume, die für uns riesig sind, und ich weiß, einige von uns haben gerade längere Zeiten, die sie einfach durchmachen. Eine lange Zeit, wo sie auf eine neue Arbeitsstelle suchen oder nach einer neuen Arbeitsstelle suchen. Eine lange Zeit, wo sie irgendwie eine Krankheit auskurieren müssen. Und für Gott ist das alles eine ganz, ganz andere Dimension. Vers 5 sagt uns sogar, wie das für aus dieser Perspektive ist. Du lässt sie, die Menschen, dahinfahren wie eine Wasserflut. Das Leben rauscht also vorbei, wie so eine Wasser, wie so eine Flutwelle. Manchmal stehe ich da so, wenn so Wasser daherfließt, dann guckt man sich da vielleicht das Aufschäumen des Wassers an und du weißt, das ist gerade wieder weg. So ist unser Leben. Oder wie ein Schlaf. Ne? Fühlt sich ja manchmal so an, man schläft am Abend ein, am nächsten Morgen wachst du einfach auf und dazwischen sind dann so ein paar Stunden vergangen. Und Verse 5 und 6 sagen dann, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt, am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Das Gras gerade in den Gegenden mit heißem Klima, im Tau wächst es manchmal, am Abend ist es dann schon wieder vorbei. So wird das Leben eines Menschen hier im Psalm 90 beschrieben. Unser Leben ist kurz. Und dann sagt dieser Psalm nicht nur das, dass unser Leben kurz ist im Vergleich zum ewigen Gott. Das Ende unseres Lebens ist auch nicht einfach ein zufälliges Ende. Vers 3 uns sagt uns nämlich, du, Gott, lässt den Menschen zum Staub zurückkehren. Also Gott ist es, der das Leben beendet. Ja, du bist aus Staub und du wirst aus Staub zurückkehren. Das waren Worte aus 1. Mose Kapitel 3. Der Tod ist die Folge der Sünde und seit diesem Sündenfall leben wir unter dem Urteil, dass wir zurückkehren werden zum Staub. Aber wir werden nicht einfach nur zurückkehren, es ist Gott, der den Menschen zurückkehren lässt. Also unser Leben liegt in seiner Hand, auch unser Ende liegt in seiner Hand. Ich glaube, das ist einer der Wahrheiten, die unsere Gesellschaft nicht leicht akzeptieren möchte. Ja, wir leben in einer Zeit, wo die Menschen immer mehr die Kontrolle über das Leben gewinnen möchten und sogar über den Zeitpunkt des Todes. Gerade die Diskussion, die wir haben über die Sterbehilfe, zeigen uns das deutlich. Wir wünschen uns die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, auch wann das Leben endet. Dabei ist es Gott derjenige, wie hier in Vers 3 steht, der die Kontrolle über unseren Tod behält. Unser Leben gehört nämlich letztlich nicht uns. Gott verleiht uns das Leben, er bleibt aber Eigentümer dieses Lebens. Und diese Wahrheit der Vergänglichkeit, dass irgendwann mal alles vorbei ist. Und das ist ja für uns echt eine Frage nach einer Suche, nach einer Bedeutung. Wenn doch alles irgendwann mal für uns vorbei ist, was sind wir denn eigentlich noch wert? Welche Bedeutung haben wir noch? Und wenn ich so drüber nachdenke, wenn ich das richtig gelesen habe, ich glaube so nach 25 Jahren muss eigentlich offiziell auch ein Grab wieder geräumt werden. Das heißt, selbst wenn wir irgendwann verstorben, selbst wenn sich unsere Angehörigen um unser Grab kümmern, irgendwann, sie können natürlich auch eine Verlängerung beantragen, aber normalerweise ist dann auch irgendwann mal das öffentliche Denken an uns verschoben. Weg, nicht mehr da. Und genau diese Vergänglichkeit, die versuchen wir doch zu verdrängen, wenn wir darüber nachdenken, was ist denn noch unser Leben wert? Und der Philosoph Blaise Pascal hat einmal gesagt, okay, da es den Menschen nicht gelungen ist, den Tod abzuschaffen, haben sie jetzt beschlossen, einfach nicht mehr an den Tod zu denken. Und das ist das, was wir manchmal erleben heute. Wir können den Tod nicht abschaffen, aber was haben wir gemacht? Wir haben den Tod immer mehr verdrängt aus unserer Gesellschaft. Normalerweise wird nicht zu Hause gestorben, sondern irgendwo anders, wo man das eigentlich gar nicht mitbekommt. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir, die wir vielleicht noch jung sind, wir leben doch so unser Leben, wir denken nicht unbedingt an Vergänglichkeit. Oder wir denken so mal an die Zukunft. Ja? Wenn ich erst mal mit der Schule fertig bin, oder es gibt Schlimmeres als die Schule, aber wenn erst mal die Schule fertig ist, oder wenn ich endlich mal mein Studium abgeschlossen habe, oder wenn ich endlich mal eine Familie gegründet habe, ja, und irgendwann schaut man sich dann wieder an, weißt du noch damals? Ich finde es spannend, ne? Man lebt erst mal immer in der Zukunft und dann lebt man irgendwie mal in der Vergangenheit. Woran liegt das wohl? Ja? Dabei ruft uns Psalm 90 eigentlich zurück in die Realität, unser Leben ist kurz. Ja? Schau nur mal in den Spiegel und du wirst sehen, da waren jetzt Haare einer anderen Haarfarbe, die du vorher nicht gesehen hast. Und wenn du dich in den Spiegel guckst, dann sagen es dir deine Kinder. Heute morgens habe ich es noch gehört, die da wieder ein graues Haar entdeckt haben. Ja, ich brauche also keinen Spiegel dafür. Die Erkenntnis bekomme ich immer wieder gesagt. Unser Leben ist kurz, unser Leben ist begrenzt, wir sind nicht ewig. Aber dann sagt Mose, wenn wir es nicht sind, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, von Generationen. Und der Begriff Zuflucht oder du bist unsere Wohnstätte, du bist unser Haus, das sagt Mose ja in einer Zeit, wo die in der Wüstenwanderung unterwegs waren. Da haben wir nicht an Häuser gedacht. Ja? Gott, du bist unsere Zuflucht, wo ich mich bergen kann. Was für ein wunderbares Bild Ja, unser Leben ist kurz, aber Gott, du, bei dir bergen wir uns, bei dem ewigen Gott. Wenn wir über diese Vergänglichkeit des Lebens nachdenken, das sind ja die ersten 6 Verse, müssen wir uns fragen, warum ist eigentlich unser Leben so vergänglich? Das war ja nicht von Anfang an so geplant, oder? Das bringt uns zum nächsten großen Abschnitt, nämlich die Verse 7 bis 12. Und hier geht es darum, dass wir unsere eigene Sündhaftigkeit nicht vergessen sollten. Nachdem Mose uns nämlich gezeigt hat, unser Leben ist kurz im Vergleich zur Ewigkeit Gottes, zeigt er uns, dieses kurze Leben ist aber auch anstrengend. Es ist leidvoll. Ja, wir haben Vers 7 zum Beispiel. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn. Also zermürbt, erschöpft, kann man sagen. Also Leben bedeutet nicht nur, dass man existiert, sondern es ist auch oft ein mühseliger Weg. Vers 9. All unsere Tage schwinden dahin. Also sie vergehen nicht nur schnell, sie vergehen auch unter Druck und Belastung. Und dann Vers 10. Selbst wenn das 70, selbst wenn das 80 Jahre wären, selbst wenn wir sagen können, wir gucken stolz zurück, müssen wir auch sagen, das war Mühsal, das war Nichtigkeit. Also selbst Erfolge, selbst Höhepunkte oder Momente, auf die man stolz sein könnte, sind letztlich vergänglich und auch nicht ganz frei von Belastung. Und das können wir nachvollziehen, oder? Wenn wir darüber nachdenken. Ein junger Mann freut sich vielleicht auf die Beförderung in seiner Arbeit. Und als es dann geschieht, merkt er, naja, diese neue Verantwortung, die erschöpft mich auch. Ist anstrengend. Oder eine junge Frau wünscht sich Kinder und Familie und es ist ja auch alles schön und gut. Und wenn dann diese Wünsche erfüllt worden sind, bringt das Sorge mit sich. Was wird aus diesen Kindern? Ja? Kann ich dieser Verantwortung gerecht werden? Oder der Alltag ist schon ziemlich anstrengend. Oder selbst Höhepunkte im Leben, und ich denke da zum Beispiel an die Hochzeit, ja, bleibt nicht ganz frei vor Anstrengung und Vergänglichkeit. Und manche sorgen sich auf der Hochzeit darum, dass dieser Tag ja bald vorbei ist. Selbst dann können sie den Tag nicht ganz entspannt erleben. Und dann sagt Vers 9, dass unsere menschliche Erfahrung eigentlich sehr gut zusammenfasst, eindrücklich, wir bringen unsere Jahre zu wie ein Geschwätz. Oder andere Übersetzungen sagen, wir verbringen unsere Jahre wie ein Seufzen, wie ein Stöhnen. Das heißt, das Leben endet dann nicht mit so einem triumphalen, es ist vollbracht. Das ist nicht unser Schluss eigentlich unseres Lebens, sondern mit einem Gefühl der Müdigkeit. Wir hören vielleicht manche Mitgeschwister, die dann sagen, ich bin bereit, nach Hause zu gehen. Ich mag nicht mehr. Ich bin des Lebens müde. Und das sind nicht unbedingt pessimistische Aussagen, das sind einfach realistische Aussagen. Aber wir können uns fragen, warum ist denn das Leben so anstrengend? Ja, selbst gute Momente sind manchmal anstrengend. Warum ist das? Und Psalm 90 sagt uns mehrmals, warum das so ist. Gottes Zorn. Vers 7 und Vers 9. Werden aufgerieben durch deinen Zorn. Oder Vers 9, alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Es ist der Zorn Gottes, der uns das Leben so mühsam macht. Ist also Gott die Ursache? Nein, Gottes Zorn ist ja keine Laune oder ein willkürliches Handeln. Gottes Zorn ist eine Reaktion aufgrund seines vollkommenen heiligen Wesens auf unsere Sünde. Vers 8 sagt uns das, wo dann steht, du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Na, wie passend, dass wir heute gerade den Abschnitt hatten vom unnützen Sorgen. Es kann sein, dass all unsere Mitmenschen unsere Sünden gar nicht wahrnehmen und denken, wir wären ja die frommsten Leute. Aber vor Gott, der sieht unsere Gedankenwelt, der weiß alles, was bei uns abgeht. Bei ihm sind unsere Gedanken im hellsten Licht. Und das, nämlich die unsere Sünde und darauf folgend der Zorn Gottes, das prägt unser Leben. Das ist das, was Mose erlebt hat. Und dann stellt er die rhetorische Frage, wohin klar ist, wer erkennt die Stärke deines Zorns, deines Grimms, so wie es eigentlich der Furcht entspricht? Ja, wenn wir Schwierigkeiten im Leben erleben, auf der Arbeit und so oder in anderen Situationen, dann denken wir selten darüber nach, dass Gott irgendwas damit zu tun hat. Unsere Sünde, dass die Sünde der Menschheit insgesamt was damit zu tun hat, sondern wir denken eigentlich darüber nach, wie können wir das Problem lösen. Und deshalb fragt Mose rhetorisch, wer erkennt die Stärke deines Zorns und deinen Grimm, so wie es dir, wie es der Furcht vor dir entspricht. Nachdem Mose die Realität dieses anstrengenden Lebens und die Ursache, die Sünde beschrieben hat, wendet er sich schließlich der Weisheit zu. Aus all diesem Wissen, dass ich vergänglich bin und dass ich sündig bin, zu und sagt dann in Vers 12, so, das ist die Schlussfolgerung daraus. So lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz bekommen. wie zählt man seine Tage richtig? Das ist jetzt nicht so ein Tracken oder einfach jetzt einen Kalender verwenden. Also es ist jetzt nicht die Anwendung hier, ihr müsst jetzt alle einen Kalender verwenden. Das könnte bei manchen auch echt helfen, denke ich. Darum geht es aber jetzt hier gar nicht. Vielmehr bedeutet es, dass wir die Endlichkeit des Lebens erkennen und sie bedenken. Oder Luther bringt es dann so treffend auf den Punkt, wenn er sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Wer das erkennt, der ist weise. Provokant formuliert das Steve Jobs, der Gründer von Apple, also von der Marke, die wir ja kennen, er hat in einer bekannt gewordenen Rede mal gesagt, der Tod ist womöglich die beste Erfindung des Lebens. Und natürlich wissen wir, dass der Tod nicht die Erfindung des Lebens ist, aber für ihn war klar, wenn wir wissen, dass wir sterben müssen, und er ist ja auch früher gestorben, als er es eigentlich wollte, was wahrscheinlich auf die meisten Menschen zutrifft, hat er aber gesagt, wenn wir wissen, dass wir sterben müssen, dann priorisieren wir unser Leben. Wir überlegen, was wichtig ist. Und das macht uns klug. Und vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, dass Menschen gesagt haben, und das sollte weise klingen vielleicht, lebe so, als ob dieser Tag dein letzter Tag wäre. Klingt so ein bisschen nach Psalm 90, aber ist eigentlich eine ganz andere Botschaft. Weil ich glaube nicht, dass das klug ist, so zu leben, als ob jeder Tag dein letzter wäre. Ich glaube, uns gaukelt das so eine falsche Dringlichkeit vor. Ich glaube nicht, das ist nicht das, was Psalm 90, Vers 12 hier sagt. Lebe so, als ob jeder Tag dein letzter wäre. Überlegt mal, was ihr machen würdet, wenn das heute dein letzter Tag wäre. Ich glaube, dann würden wir Dinge machen, die vielleicht gar nicht klug wären. Würdest du wirklich ein Studium beginnen? Würdest du wirklich, und ich denke mal zum Beispiel an die Kindererziehung, das ist ja so ein längeres Projekt. Das würdest du nicht machen, wenn du wüsstest, dass dein letzter Tag wäre, oder? Was würdest du machen? Würdest du mit deinen Kindern Eis essen gehen? Oder den ganzen Tag die Bibel lesen? Kindererziehung ist ein Projekt, das ja ein lebenslanges oder ja manchmal ein lebenslanges Projekt ist. Ja, du würdest nichts anfangen, wenn du weißt, heute ist der letzte Tag. Das Wissen, dass wir sterben müssen, soll uns nicht dahin drängen, dass wir sagen, wir machen jetzt nur die Sache, als wäre heute mein letzter Tag, sondern dass wir heute schon so weise leben, aber auch damit rechnen dürfen, dass wir noch einige Jahre zu leben haben. Das 70, 80 Jahre, das ist vielleicht, ja, es gibt eine Lebensdurchschnittserwartung, die wir haben. Und wir dürfen auch damit rechnen, nur nicht mit der Selbstsicherheit, dass wir das Leben in der Hand haben. Gott ist es, der sagt, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Aber dieses Psalm 90, dieser Gedanke von Weisheit, sollte uns nicht in eine Hektik führen, nicht in eine Dringlichkeit, in diesem Sinne, dass wir dann Dinge machen, die wir vielleicht langfristig bereuen würden, wo wir dann unklug gehandelt hätte. Ich weiß nicht, was eure Erfahrungen sind, aber meine Erfahrungen sind, in der Hektik war ich selten klug. Und gerade weil das Leben begrenzt ist, wird jeder Tag kostbar, jede Entscheidung wird bedeutsam, jede Mühe ist nicht vergeblich, aber Gottes ewige Perspektive relativiert die Dringlichkeit unseres Handelns und gibt uns die Freiheit, unser Leben bewusst, bedacht, verantwortungsvoll und weise zu gestalten. Wenn wir das bedacht haben, wenn wir unsere Vergänglichkeit bedacht haben, wenn wir unsere Sündhaftigkeit bedacht haben, kommen wir zum letzten großen Abschnitt dieses Psalms. Und dieser letzte große Abschnitt, könnten wir sagen, ist das eigentliche Gebet, oder? Wir haben vorher eigentlich Bekenntnisse gehabt, viele Bekenntnisse, viele Äußerungen gehabt. Aber jetzt kommen ganz, ganz viele Bitten. Man kann sagen, der Kern all dieser Bitten oder was dem zugrunde liegt, ist nämlich ein Bewusstsein der Bedürftigkeit. Wenn ich weiß, dass mein Leben vergänglich ist, wenn ich weiß, dass mich der Zorn Gottes trifft, weil ich sündig bin, dann kann ich gar nicht anders als zu erkennen, dass ich bedürftig bin, dass ich jemanden brauche, der mir etwas Gutes tut. Man kann sagen, deshalb bete ich. Vielleicht fragst du dich manchmal, warum bete ich nicht? Ich sollte doch öfter beten. Wenn man die Kurzformel gehört, wie man ein Gebet zusammenfassen kann, Gebet ist Ausdruck der Abhängigkeit. Gebet ist Ausdruck der Abhängigkeit. Ich bete eigentlich nur, wenn mir bewusst ist, dass ich abhängig bin. Wenn ich meine, das Leben selbst im Griff zu haben, die Dinge kontrollieren zu können, brauche ich ja nicht beten. Und dann muss ich es ja nicht erbeten, dann habe ich es ja selbst in der Hand. Eigentlich beten wir erst, wenn wir wissen, wir sind von jemandem abhängig. Ich gebe zu, das Gefühl der Abhängigkeit oder der Eindruck der Abhängigkeit ist nicht unbedingt ein angenehmes Gefühl. Ja, wir sind deshalb auch nicht verwundert, dass es Gruppen von Menschen gibt, Nationen gibt, die nach Unabhängigkeit streben und das auch feiern als Nationalfeiertag, Tag der Unabhängigkeit. Und ich meine, ich als jemand, der jetzt wirklich nicht handwerklich begabt ist,
Für mich ist das immer so ein Gefühl der Abhängigkeit, wenn man dann so ein Haus gekauft hat, das jetzt da steht, und dann gehen irgendwelche Sachen kaputt. Es ist kein gutes Gefühl, abhängig zu sein von irgendwelchen Handwerkern. Es sei denn, man weiß, dass es Freunde gibt, dass es Leute gibt, die gerne bereit sind zu helfen, die kompetent sind, die die Macht haben, das zu verändern. Dann fühlt sich Abhängigkeit irgendwie anders an. Wisst ihr, und Abhängigkeit von einem guten Gott zu sein, das muss sich nicht schlecht anfühlen, das sollte sich sogar gut anfühlen, weil dieser Gott ist vertrauenswürdig. Und wir sehen diese Bitten, die Mose hier an Gott richtet, ja, eine Generation, das müssen wir uns mal vorstellen, eine Generation, die nichts vom Leben zu erwarten hat. Und das sind jetzt die Gebetsanliegen. Er bittet: Kehre zurück, o Herr, wie lange noch, und hab Erbarmen mit deinen Knechten. Sättige uns früh am Morgen, mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir Unglück sahen. Lass deinen Knechten dein Walten sichtbar werden und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns und das Werk unserer Hände. Fördere du für uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Jetzt könnten wir vielleicht sagen, naja, diese Generation dort, die dort unterwegs war, was erwarten die eigentlich noch vom Leben? Ja, ich meine, die werden ganz bestimmt keine Denkmäler da gebaut haben in der Wüste. Die haben ihre 40 Jahre, ihre Runden da gedreht und dann war vorbei. Konnte irgendein Tun noch irgendwie eine Bedeutung haben für die Ewigkeit? Und das sind ja die Fragen, die sich diese Generation gestellt hat, oder? Und Mose betet dieses Gebet, nämlich: Sättige uns früh, eigentlich am Morgen mit deiner Gnade. Was schon spannend ist, dass dieser letzte Abschnitt eigentlich diese Zeitangaben, die wir in dem ersten Abschnitt haben, nämlich Tage oder Morgen und Abend, Jahre, auch wieder aufgreift. Und er sagt: Was wir uns wünschen, ist, Gott, dass du uns jeden Morgen neu begegnest. Ich brauche jeden Morgen neu dein Erbarmen, jeden Morgen neu dein Bewusstsein, dass ich von dir abhängig bin. Das soll mich fröhlich machen, selbst in einer Generation, wo ich sagen würde, ich erwarte nicht mehr viel von der Gesellschaft. Wir dürfen wissen, von der Gesellschaft müssen wir nichts erwarten. Wir warten darauf, dass Gott sich uns zuwendet, dass wir seine Herrlichkeit sehen, seine Freundlichkeit sehen. Und selbst dann, kann man sagen, ist jedes Werk, das dann getan wird, nicht einfach ein passives Warten, sondern er spricht davon und sagt: Fördere du für uns, ja, das Werk unserer Hände wollest du fördern. Wir sagen, vielleicht Tätigkeiten, die unbedeutend sind, aber selbst die müssen nicht hoffnungslos erscheinen. Zusammengefasst, Psalm 90. Psalm 90 zeigt uns unsere Vergänglichkeit, unsere Sünde, unsere Sehnsucht nach bleibender Bedeutung, unsere Bedürftigkeit. Und es scheint vielleicht ein bisschen am Ende von Psalm 90, jetzt am Ende dieser Predigt, dass es irgendwie noch was, da fehlt noch was. Ja, wir beten zwar mit Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz bekommen. Aber ich glaube, genau diese Bitte aus Vers 12, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir ein weises Herz bekommen, weist uns auf noch etwas weiteres hin. Nämlich zu Jesus Christus. Meine Überzeugung ist nicht, dass das Alte Testament hier irgendwie irrend wäre, aber dass das Alte Testament uns weiterleitet. Was ist wirklich ein weises Leben? Und der Psalm 90 weist uns in eine Richtung, dass Jesus Christus das Ergebnis von unserer Suche nach der Frage nach echter Bedeutung, nach Weisheit ist. Ja, wir haben diese drei Punkte in der Predigt gehabt. Um weise zu werden, müssen wir wissen, dass wir vergänglich sind, dass wir sündig sind und dass wir bedürftig sind. Schauen wir uns mal an, wie Jesus Christus all diese Dinge tatsächlich, während diese Dinge begegnet. Weil wenn Psalm 90 uns sagt, unser Leben ist kurz, das Leben vergeht schnell, was sagt Jesus uns? Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Er sagt, ja, die Vergänglichkeit ist real, auch im Neuen Testament. Die Vergänglichkeit ist real. Aber in Christus bekommt der Tod nicht das letzte Wort. Also was Psalm 90 beklagt, beantwortet Christus mit ewigem Leben bei Gott. Der zweite Punkt, das war die Frage nach unserer Sündhaftigkeit. Ja? Psalm 90 zeigt uns Gottes Zorn über unsere Sünde. Und am Kreuz von Golgatha geschieht etwas Entscheidendes. Wir lesen: Er, Gott, hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Und deshalb können wir mit Römer 8, Vers 1 sagen: So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Das heißt, Gott schaut durch Christus nicht mehr mit Zorn auf uns, sondern mit der Liebe seines Vaters. Und dann könnten wir uns fragen, naja, aber was ist da mit unseren Taten? Was hat das jetzt? Wie erfüllt Jesus Christus tatsächlich unsere Taten? Gibt er unserem täglichen Tun eine ewige Bedeutung? Ja, das ist ja das Gebet am Ende vom Psalm 90. Lass das Werk unserer Hände bestehen. Ja, wir sehen uns danach, dass unser Leben nicht bedeutungslos vergeht. Wisst ihr, das Neue Testament sagt, eure Arbeit ist nicht vergeblich im Herrn. 1. Korinther 15, Vers 58. Das, was in Christus getan wird, hat tatsächlich ewige Bedeutung. Selbst wenn sich vielleicht in 100 Jahren keiner von irgendeinem Nachkommen von uns an uns erinnert, dürfen wir wissen, dass das, was wir in Christus getan haben, ist bei ihm aufgeschrieben. Und so erinnert uns Psalm 90, wirklich weise ist also der Mensch, der die Wahrheit von Psalm 90 anerkennt. Unser Leben ist kurz, dass wir Sünder sind, wir brauchen Gott. Aber die Weisheit endet dort nicht, sie führt uns zu Christus, denn in ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und in ihm finden wir das, was wir im Psalm 90 aufgefordert sind, zu suchen. Amen.